Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Eine aufregende Woche geht mal wieder zu Ende. Bei uns ist gerade richtig Trouble. Wir sind, glaube ich, gerade in 3 Gerichtsprozessen gleichzeitig hier im Landgericht in Münster. Wir sind ein bisschen am Struggeln. Ich würde sagen, unser heftigster Tag steht uns noch bevor. Der Tag, an dem gleich 3 Prozesse gleichzeitig verhandelt werden.
Das ist für uns morgen, aber wenn die Folge rauskommt, ist das ja schon passé.
Ja.
Also mal schauen, ob wir es erfolgreich geschafft haben, uns irgendwie zu 3 teilen.
Ja, also 2 Leute.
Und wieder zusammenzusetzen.
3 Prozesse, viele Connections.
Mhm.
Ich bin gespannt, was passiert, ob wir das alles hinbekommen, so wie wir uns das vorstellen, oder ob am Ende jemand weint.
Hoffentlich nicht.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das, wenn dann, sein werde, aber weil ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin. Aber bis dahin hat mich jetzt das Landgericht tatsächlich in der letzten Zeit gar nicht so richtig enttäuscht. Im Gegenteil sogar. Ich habe das Gefühl, wir kommen immer mehr an, immer näher an unser Ziel dran.
Wobei man ja jetzt auch einmal festhalten muss, 2024 ist vorbei. Wir wurden zu keiner Weihnachtsfeier eingeladen.
Ja, also vielleicht müssen wir an der Stelle auch irgendwie nochmal ein bisschen genauer recherchieren, ob es überhaupt sowas gibt.
Probably not. Also wahrscheinlich nicht von allen zusammen.
Ja, wahrscheinlich machen die das intern.
Zumal
da
sicherlich auch keine Presse eingeladen wird.
Ich finde aber im Übrigen, die könnten auch einfach so ein allgemeines Fest einfach mit uns machen. Für uns.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wir bringen Kuchen mit, das ist kein Problem.
Wirklich gar kein Thema.
Mein Fanta-Kuchen ist extra Spitzenklasse.
Ja, und diese Woche hätte der vielleicht gar nicht mal so schlecht gepasst, denn ich hatte ein sehr unverhofftes, aber dennoch cooles Kaffee-Date mit dem einen Staatsanwalt und einem Krimi-Autoren. Und zwar in der Kantine des Landgerichts. Und auch nur so für so 15 bis 20 Minuten zwischen eben aber auch nur so für 15 bis 20 Minuten während der Pause, während des Prozesses eben. Also auf jeden Fall ein Erlebnis. Du warst ein bisschen neidisch, Stefanie.
Ich war so neidisch, als du mir das erzählt hast. Ja, mein Prozess ist tatsächlich nicht so connectionswürdig, sage ich mal. Also es gibt da eigentlich habe ich mit keinem da Connections geschlossen. Es ist letztendlich ein bisschen, ja, es ist eine andere Kammer. Also es ist die gleiche Kammer, nur mit einer anderen Besetzung. Es ist eine andere Staatsanwältin. Ja, wobei ich auch sagen muss, der Prozess hat jetzt auch erst 2 Tage gehabt. Also vielleicht kommt das ja noch. Gucken wir mal.
Vielleicht kommt das noch. Ja, ich bin gespannt, wo wir Ende diesen Jahres stehen. Also 2025 wird hoffentlich unser Gerichtsjahr. Ich dachte, wir haben das jetzt schon eigentlich für 2024 gesagt, aber dieses Mal for real dann.
Also ich meine, man muss sagen, die Anzahl der Prozesse letztes Jahr war deutlich größer als 2023.
Ja, und die von 2023 waren auch deutlich größer oder deutlich mehr als von 2022.
Ich glaube, das war ungefähr gleich. Ich glaube, da hatten wir jeweils 2 oder 3 Prozesse nur.
Ist ja auch egal.
Ja.
2025 wird das Jahr. Das haben wir uns vorgenommen, einfach jetzt, ne? Wir manifestieren das.
Ja, wir manifestieren
right.
das.
Ja, und irgendwie passt das ganz gut heute mit dem Fall. Ich habe jetzt auch keine direkte Frage, aber der heutige Fall, über den wir sprechen werden, der wurde auch vor dem Landgericht in Münster verhandelt.
Oh, und wann?
Und zwar 2011. Also
da waren wir noch ein bisschen zu jung.
Ja, es ist schon ein paar Jahre her. Also es war noch vor unserem Abi. Ich glaube, da hätten wir jetzt auch zeitlich gar nicht die Möglichkeiten gehabt, uns in irgendeinen Prozess zu setzen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch den Fall heute natürlich erzählen. Vorab, einige Namen in diesem Fall habe ich geändert. Andere, wie zum Beispiel den Namen des Opfers, den habe ich bewusst so gelassen. Ich habe mich da sehr daran orientiert, wie das die anderen Journalisten gehandhabt haben. Vor allem aber, weil unser Opfer in diesem Fall ein sehr gut vernetzter und sehr, ich würde auch sagen, beliebter Mensch in der Umgebung war, wird sein Name einfach auch bis heute noch so genannt. Ja, und wie bereits gesagt, gehen wir für unseren heutigen Fall zurück in das Jahr 2011. Und zwar gar nicht so weit von uns hier in Münster entfernt, sonst würde das wahrscheinlich auch gar nicht vom Landgericht verhandelt werden. Und zwar geht es ins 45.000 Seelenörtchen Dülmen. Und da waren wir ja auch schon mal in einer deiner Folgen. Ja genau, die letzte Folge, die wir mit Puppies in Crime hatten, da sind wir auch nach Dülmen gegangen. Deswegen erspare ich uns das Ganze mal, das hier noch weiter auszuführen. Aber wenn man die Leute in Dülmen nach Arno Georg Kupka fragt, dann kennen die meisten seinen Namen. Sie kennen ihn als sehr gebildeten, politisch aktiven Mann, der stets freundlich, zuverlässig, überpünktlich und sehr penibel war. Der 74-jährige pensionierte Studiendirektor einer Privatschule genießt in seiner Heimat Dülmen einen ziemlich guten Ruf und dort hat er eben auch sehr, sehr viele Kontakte. Er hat sich während seines Lebens viel erarbeitet und man könnte durchaus sagen, dass Arno ein reicher Mann ist. Neben teurer Kunst, Büchern und Technik besitzt Arno gleich zwei nebeneinander stehende Häuser in Dülmen-Hiddingsel und darüber hinaus sogar auch einen silbernen Toyota Lexus. Um Geld muss er sich offenbar also keine Sorgen machen und das weiß eigentlich auch jeder in der Umgebung. Verheiratet war Arno in all den Jahren seines Lebens nie und auch Kinder hat er keine. Einsam ist er dennoch nicht. Neben vielen Freunden und Kollegen von damals sieht er zum Beispiel mehrmals wöchentlich auch seine Haushälterin Bettina, die seit über 10 Jahren für ihn arbeitet. Mit ihr hat er ein gutes, nahezu freundschaftliches Verhältnis nach all dieser Zeit. Man könnte sagen, die beiden sind ein sehr eingespieltes Team. Sie kennt seine Routinen, sie weiß, worauf es ankommt und sie ist eben einfach immer da, wenn er sie auch braucht. Außerdem hat Arno schon seit fast 5 Jahren seine Lebensgefährtin Dana an seiner Seite. Zwar wohnt diese jetzt nicht auch in Dülmen und nicht unbedingt direkt in der Nähe. Das Paar sieht sich also nur an den Wochenenden, wenn es hochkommt. Dennoch telefonieren sie regelmäßig und haben eine ziemlich enge Beziehung. Regelmäßig heißt in diesem Fall, sie telefonieren 2-mal täglich und zwar einmal morgens um 9 und einmal abends um 9.
Ja, das mag vielleicht erstmal komisch wirken, aber die können sich ja wahrscheinlich jetzt oder schreiben sich ja wahrscheinlich nicht per WhatsApp den ganzen Tag, oder?
Ich gehe davon aus, dass das so ist.
Also wenn er schon ein bisschen älter ist, je nachdem wie alt sie auch ist, kann ich mir halt vorstellen, ja, gerade 2011, dass da jetzt keine zig Sprachnachrichten am Tag ausgetauscht wurden und dementsprechend ist das ja eigentlich...
Ja,
ganz
also
süß.
Eigentlich mega cute. Als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, oh, bisschen wholesome. Also auf jeden Fall würde ich sagen, in der heutigen Zeit nicht unbedingt gang und gäbe, dass Leute sowas haben. Aber dazu muss man vielleicht auch sagen, dass Arno an sich eben wirklich sehr penibel war. Er hatte sehr krasse Routinen. Er hatte einen Tagesablauf, der auch trotz seiner Pensionierung jeden Tag gleich war. Beziehungsweise sein Wochenablauf war halt irgendwie immer gleich. Das heißt, die Leute um ihn herum, die wussten, wann sie was von ihm zu erwarten hatten. Und sie wussten auch, dass wenn es Absprachen mit Arno gab, dass man sich auf jeden Fall darauf verlassen konnte, dass er diese auch einhält. Arno ist jemand, der lebt nach seinem eigenen Rhythmus. Er tut die Sachen, die für ihn gut sind. Er geht zum Beispiel jeden Abend um 17 Uhr in seine Bibliothek und liest, hört Musik oder macht irgendwas anderes, was ihm gut tut. Danach geht er dann wieder zurück nach, ich glaube, 1,5 Stunden und guckt einen Tagesthemenbeitrag im Fernsehen und informiert sich dann nochmal und geht dann halt eben seinen Routinen so nach. Ja, und wie gesagt, ihr Ritual ist es, jeden Abend um Punkt 21 Uhr miteinander am Telefon zu sprechen. Sie erzählen sich dann gegenseitig von ihrem Tag und auch von ihren Plänen, vielleicht fürs Wochenende und wann man sich wieder sieht. Und so soll das allabendliche Telefonat auch am Dienstag, dem 1. Februar 2011 stattfinden. Doch als Dana bei ihrem Arno durchklingelt, läuft der Anruf ins Leere. Arno hebt nicht ab. Das findet Dana komisch, denn Arno ist, wie wir jetzt gehört haben, immer pünktlich und vor allem, man kann sich auf ihn verlassen. Wenn ihm irgendwas dazwischen gekommen wäre, dann hätte er sich sicher gemeldet. An diesem Abend nimmt Arno bis 23 Uhr trotz mehrerer Versuche nicht ab. Auch wenn sie sich Gedanken und Sorgen macht, dass mit ihrem Partner irgendwas nicht stimmen könnte. Immerhin ist er jetzt auch in einem Alter, wo man sagen könnte, was ist, wenn da vielleicht irgendwie was passiert ist, wenn er gestürzt ist oder er was Medizinisches hat. Sie lässt es aber für die Nacht erstmal ruhen. Irgendwas anderes bleibt ihr vorerst auch gar nicht so richtig übrig. Also sie hat jetzt keinen direkten Verdacht, dass was los ist. Sie meldet sich dennoch kurz bei Bettina und bittet diese darum, am Morgen einmal bei Arno vorbeizuschauen. Gesagt, getan. Am nächsten Tag, dem Mittwochmorgen, kommt Bettina gegen kurz vor neun bei Arno zu Hause an. Ihr fällt sofort auf, dass das Haus nicht wie üblich verschlossen ist. Auch auf ihre Rufe reagiert niemand. Arno scheint also nicht zu Hause zu sein. Als Bettina dann noch auffällt, dass auch sein Auto nicht mehr an Ort und Stelle steht, meldet sie sich kurzerhand wieder bei Dana. Die Frauen sind besorgt. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Arno würde niemals seine absolut festen Routinen und Rituale verlassen, ohne auch nur ein Wort zu irgendwem zu sagen. Sofort entscheiden sie sich daher, die Polizei einzuschalten, die den vermissten Fall auch umgehend ernst nimmt. Erste Suchmaßnahmen werden somit eingeleitet und Informationen zu dem Vermissten werden eingeholt. Ein LKW-Fahrer findet bereits einen Tag später am Donnerstag den Führerschein von Arno, und zwar auf einem Rastplatz an der A2 in der Nähe von Bad Eilsen in Fahrtrichtung Hannover. Von ihm selbst, also von Arno, fehlt zwar weiterhin jede Spur, doch bei genauerer Suche findet die Polizei dort auf diesem Rastplatz dann tatsächlich auch sein restliches Portemonnaie. Allzu lange wird Arno Kupka dann jedoch nicht vermisst bleiben, denn schon am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr gibt es die traurige Gewissheit. Arno lebt nicht mehr. Ein Mann fährt nämlich an diesem Nachmittag auf dem Feldweg neben der A1 bei Gimte mit seinem Auto lang, als er nur wenige Meter von dem Weg entfernt, unmittelbar in der Nähe eines Baumes, etwas liegen sieht. Aus dem Augenwinkel hätte es auch Müll sein können. Es kommt nämlich dort wohl häufiger vor, dass die Menschen ihren Schrott dort abladen. Doch bei genauerem Hinsehen fällt ihm dann der menschliche Körper auf, der dort liegt. Er geht wohl auch einen Schritt näher ran und sieht dann auch bestätigt, dass dort ein menschlicher Körper liegt. Der Bereich des Kopfes ist mit einem Stück Stoff bedeckt und ihm ist klar, er muss sofort die Polizei alarmieren. Die tauchen dann auch recht bald auf und natürlich geht es sofort los. Sie sperren alles weiträumig ab, sie sichern die Spuren am Fundort und der Leichnam wird auch sofort in die Rechtsmedizin nach Münster gebracht. Schon auf den ersten Blick ist jedem, der Arnos leblosen Körper sieht, klar, dass er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Er hat schwere Verletzungen, vor allem im Kopf- und Gesichtsbereich. Auch deuten sein Zustand und die Spurenlage am Fundort darauf hin, dass das nicht auch der Tatort ist. Doch wer könnte Arno getötet haben und warum? Auf eine heiße Spur muss die Polizei tatsächlich gar nicht mal so lange warten. Bettina gibt in einer Aussage nämlich an, dass ihr höchstens die Mieter aus dem Nachbarhaus von Arno in den Sinn kommen würden. Denn die einzigen Menschen, mit denen der sonst so ruhige und souveräne Mann hin und wieder mal aneinander geriet, seien sie. Außerdem habe sie angedeutet, dass diese das Haus hatten kaufen wollen, woraufhin Arno ihnen sagte, dass das erst nach seinem Tod passieren könnte oder würde. Zu seinen Lebzeiten hätte er kein Interesse daran, das Haus loszuwerden, egal zu welchem Preis. Ist das also ein mögliches Motiv? Das Ganze gilt es nun natürlich zu prüfen und schon bald steckt die 17-köpfige Soko tief in der Arbeit. Und an dieser Stelle ist es vielleicht ganz angebracht, einen kleinen Schwenker zu machen und uns einmal diese Nachbarn, über die Bettina hier gesprochen hat, anzuschauen und das Ganze ein bisschen genauer zu beleuchten. Wer sind diese Nachbarn und haben sie möglicherweise wirklich ein Motiv für die Tat? Wie wir bereits wissen, hat Arno gleich zwei Häuser, die nebeneinander stehen. In einem davon wohnt er selbst, das andere vermietet er seit geraumer Zeit. Da er auf das Geld nicht angewiesen ist und die Immobilie auch nicht so unbedingt auf dem modernsten oder besten Zustand zu sein scheint, vermietet er das Haus inklusive der einen Hälfte einer Doppelgarage für, halte ich fest, Stefanie, schlappe 520 Euro monatlich. Und zwar an eine kleine polnische Familie, die jetzt eben schon seit 5 Jahren ungefähr dort wohnen. Mutter, Vater, eine ältere Tochter und 2, 2,5 Jahre alte Zwillinge. Eigentlich sind die 5 wirklich eine ganz nette kleine Familie. Dennoch gibt es seit ihrem Einzug vermehrt Unstimmigkeiten zwischen ihnen und ihrem Vermieter. Es kommt vor allem seinerseits, also seitens Arno, vermehrt zu Beschwerden. Sei es wegen des Chaos in der Garage, das sich auch auf seine Hälfte auszubreiten scheint. Oder weil die Miete mal wieder ein paar Tage, wenn nicht sogar einen Monat zu spät kommt. Und auch die Bibliothek, die sich in einem Anbau am Haus der Nachbarn befindet, sorgt immer wieder so ein bisschen für Unmut. Denn Arno, der hat dieses Haus nur quasi unter der Prämisse vermietet, dass er weiterhin diese Bibliothek benutzen und betreten darf. Und das Ganze geht eben nur über das Wohnhaus von den Nachbarn dann. Und so kann Arno jetzt jederzeit mit einem Schlüssel in das Haus der Familie rein. In diese Bibliothek selbst kann aber auch nur er selbst rein, also die anderen haben dafür keinen Schlüssel. Das ist schon manchmal so ein bisschen unangenehm, aber es ist jetzt kein größeres Problem, so habe ich das herausgehört. Und diese Bibliothek ist wirklich Arnos ganzer Stolz. Kleiner für Arno damals not so fun fact, als die Familie eingezogen ist, haben sie im Keller des Hauses eine Einweihungsparty gefeiert. Und so ein Kamin, der da eigentlich schon ganz schön lange nicht mehr in Betrieb ist oder zumindest nicht mehr in Betrieb genommen werden sollte, wurde von denen, ohne Arno jetzt vorher zu fragen, an diesem Abend quasi angezündet. Und da die Klappe für den Abzug des Qualms und Dunstes zu war, ist dieser ganze Qualm und Rauch dann in die Bibliothek gezogen. Dementsprechend sah das Ganze dort dann auch aus und das fand Arno natürlich logischerweise gar nicht mal so lustig und gar nicht mal so cool. Er hat dann auch noch natürlich mit der Familie gesprochen. Er hat direkt zu Beginn erstmal so einen fetten Fauxpas hier zwischen ihnen stehen. Aber Arno, der lässt sich jetzt auch wirklich dazu hinreißen, ihnen zu verzeihen, denn sie entschuldigen sich, sie sagen, das hätte so nicht passieren dürfen. Wir haben da irgendwie einfach nicht drüber nachgedacht und ja, sie putzen das alles und alles sieht auch wohl danach wieder halbwegs so aus, wie es vorher aussah. Und für Arno ist die Sache damit natürlich erstmal wieder erledigt.
Ach so, es sieht danach wieder aus wie vorher. Ich dachte, die ganzen Bücher sind jetzt zerstört und da hat es mich dann doch gerade kurz etwas
die aufgebracht. Runtergeschmissen.
Also wenn jemand meine Bücher ausräuchern würde, dann ist ja auch eine Menge Kohle, die dahinter steckt.
Ja, vor allem will ich mir bei Arno gar nicht vorstellen, was der für vielleicht sogar Antiquitäten und Kostbarkeiten an Büchern dort stehen hat. Ja. Und nicht nur das, der hat eben auch noch viele andere Sachen wie Kunst oder Technik in dieser Bibliothek stehen.
Also ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt nicht so Romantasy liest, sondern das ist ja wahrscheinlich eher so.
Mit so schönen Buchschnitten.
Genau, mit Farbschnitt und so weiter. Also, dass er schon auch teurere, ältere Bücher da stehen hat. Aber wie ich mir das jetzt vorstelle, so Rauch, so vor allem Rauchgeruch kriegst du aus Büchern nicht raus. Und das
ja,
ist.
Ja, gut.
Ja.
Naja, also.
Also, auf jeden Fall kein guter Start mit den neuen Büchern.
Kein guter Start, definitiv nicht. Ja, und darüber hinaus passieren halt immer wieder so, ja, ich sag mal, Kleinigkeiten, so banale Dinge, die aber in der Summe schon ja doch auch stören können. Arno sagt zum Beispiel, dass es im Sommer häufiger vorkommt, dass die 3 Kinder wie selbstverständlich seinen Garten in Beschlag nehmen, ohne dass man das wenigstens quasi abgesprochen hat. Also dass die Kinder da dann auch ordentlich Chaos und Trubel machen. Und wie gesagt, es sind einfach viele Dinge, die er vor allem als nicht besonders manierlich oder höflich empfindet, die für seine Standards gar nicht gehen würden. Er ist aber jemand, der dann nicht laut wird, also er schreit niemanden an, er wird nicht cholerisch, er wird auch nicht bedrohlich oder so, sondern wir können uns hier einen ruhigen, souveränen, intelligenten Pensionär vorstellen, der weiß, wie er mit Worten umgeht, aber auch bestimmt durchsetzt, was er von all dem denkt. Das heißt, die Ansagen fallen jetzt trotzdem inhaltlich nicht immer höflich und angenehm für die Leute aus. Aber naja, man kann, würde ich sagen, miteinander leben. Und abgesehen von all dem verliert Arno aber kein böses Wort über seine Mieter. Auch raushaben aus dem Haus will er sie jetzt nicht. höchstens etwas mehr Verständnis oder Entgegenkommen von ihnen, das wünscht er sich. Ansonsten hat er vor allem Respekt für den hart arbeitenden und liebevollen Vater Martin O., der in dieser Familie wohnt. Martin und seine Frau Olivia hingegen, die sprechen andersrum nicht immer so nett über Arno. Trotz all seiner Gutmütigkeit scheinen sie ihm ja einige dieser Ansagen doch schon übel zu nehmen, vielleicht sogar ja persönlich zu nehmen und bezeichnen ihn im privaten Kreis als Hitlereck, also sowas wie kleiner Hitler oder Hitlerchen. Das Ehepaar O. wohnt bereits seit 2007 in dem Haus. Der 33-jährige Martin war vor der Ehe mit Olivia schon einmal verheiratet und er ist auch wohl schon zweifacher Vater. Doch die Kinder leben nicht bei ihm, sondern in Polen. Das eine wohl in einer Pflegeeinrichtung und das andere bei der leiblichen Mutter. Auch Olivia hat aus einer vorherigen Beziehung bereits eine Tochter, die sie, wie bereits gesagt, mit in die Ehe gebracht hat. 2008 machen dann damals die Zwillinge das Familienglück der O's perfekt. Das Ehepaar führt auch gemeinsam eine Firma für Bau- und Hausmeisterarbeiten. Laufen tut diese allerdings offiziell nur auf Olivias Namen. Renovierungen, Instandhaltung und auch Reinigungsaufgaben können bei ihnen in Auftrag gegeben werden. Für die Arbeit muss Martin dann aber auch immer häufiger weit fahren, teils durch ganz Deutschland. Um Jobs schneller fertig zu bekommen, heuert er auch regelmäßig günstige Arbeitskräfte aus Polen an, die er für die Zeit des Auftrags bei sich und seiner Familie unterbringt. Und diese Männer, die begleiten ihn dann eben durch ganz Deutschland zu den Jobs. Wirklich viel Geld wirft diese Arbeit aber weder für die Aushilfen noch für das Ehepaar ab. Abgesehen von der Arbeit, die Olivia eben in die Firma steckt, ist sie eigentlich darüber hinaus Hausfrau und Mutter, womit sie ja nicht noch extra Geld in die Haushaltskasse spülen könnte. 2011 sieht es finanziell für die Familie O eher düster aus. Sowohl das Firmenkonto als auch Olivias Privatkonto sind mehrere tausend Euro in den Miesen. Auch das Dispo ist schon lange überzogen. Lediglich auf einem separaten Sparbuch befinden sich noch rund 50 Euro und auch auf Martins Konto liegen ganze 13,67 Euro. Trotzdem scheinen sie die Hoffnung nicht aufgegeben zu haben, dass es wieder bergauf geht. Zudem stehen im Januar und auch im Februar gleich mehrere Aufträge an, die die finanzielle Lage etwas aufbessern dürften. Wie sonst auch sucht sich Martin für die nächsten Wochen einen Handwerker aus Polen, der ihn unterstützen soll. Dieses Mal soll es der 27-jährige Adam sein, der schon eine Weile den Traum hegt, in Polen seine eigene Autowerkstatt zu eröffnen. Das Geld für die Jobs kann er daher mehr als gut gebrauchen und sagt sofort zu. Im Januar geht es dann bereits mit den ersten zwei Aufträgen los, die auch top laufen. Das Geld für diese bekommen sie allerdings erst ein paar Wochen später. Auf dem Weg zum dritten Auftrag hingegen ist es auf der Straße glatt, weshalb sie beide mit dem Sprinter jetzt von dieser abkommen und in einem Graben landen. Der Wagen muss dringend repariert werden und die Geschäfte der Männer können in dieser Zeit nicht weitergehen. Aus Geldnot wollen sie die Reparatur auch selber machen. Das bietet sich ja vielleicht auch an, wenn Adam schon Kenntnis hat mit dem Reparieren von Autos. Doch bis diese Teile, die sie jetzt über eBay Kleinanzeigen oder eBay an sich bestellt haben, bei ihnen ankommen, dauert es noch ein bisschen. Und gezwungenermaßen müssen sie eben zu Hause bleiben. Sie rödeln bei den O's jetzt etwas rum, sie räumen auf und sie schmieden auch neue Pläne. Denn trotz seiner finanziell wirklich mehr als schlechten Situation ist sich Martin sicher, eine wirklich großartige Idee zu haben. Er will das Haus von Arno Kupka abkaufen und macht ihm ein Angebot. Aufgrund des renovierungsbedürftigen Zustandes des Hauses, also da nennt er zum Beispiel undichte Fenster oder Schimmel im Keller, schlägt er ihm vor, das Haus günstig zu übernehmen und die Arbeiten selbst zu erledigen. Er, also Arno, könne das Ganze vorab natürlich auch selbst nochmal renovieren und sanieren lassen und das Ganze dann quasi als renoviertes Haus teurer wieder verkaufen. Doch weder die eine noch die andere Option scheint Arno so wirklich zu interessieren. Verkaufen will er das Haus zu seinen Lebzeiten, wie bereits gesagt, nicht. Auch auf aufwendige Arbeiten am Haus hat er wirklich absolut gar keine Lust. Er gibt Martin deshalb zu verstehen, dass sie sich glücklich schätzen könnten, so günstig dort wohnen zu können. und damit ist für ihn das ganze Thema erst einmal erledigt. Dass Martin weder das Geld für die Renovierung, geschweige denn für einen Hauskauf hat, das scheint ihn selbst aber wohl herzlich wenig zu interessieren. Ein Satz von seinem Vermieter scheint sich jedoch in seinen Kopf gebrannt zu haben. Solange ich lebe, verkaufe ich nicht. Wenn ich tot bin, soll es mir egal sein. Als Martin und Adam an einem Abend Ende Januar zusammen in der Garage werkeln, kommt Arno auf dem Weg in die Bibliothek mal wieder an ihnen vorbei. Auch sie kennen jetzt mittlerweile seinen festen Tagesablauf und wissen, dass er wie jeden Tag pünktlich um 17 Uhr rübergeht. Arno meckert noch kurz über einen Haufen Brennholz, das trotz einer Ansage vor ein paar Tagen weiterhin auf dem Weg zur Bibliothek rumliegt. Als er dann weg ist, sagt Martin recht verärgert wohl etwas wie, es wäre so gut, wenn der Typ weg wäre. Adam fasst diese Situation wie folgt auf. Er denkt, Martin habe ihm tatsächlich in diesem Moment vermitteln wollen, dass es besser sei, wenn Arno tot ist und dass die beiden ja möglicherweise etwas für diesen Umstand tun könnten. Auch er selbst weiß um all die Luxusgegenstände, das teure Auto und auch das Geld, das Arno hat. Wer letztlich aber darauf drängt, einen genaueren Plan zu schmieden und diesen dann auch in die Realität umzusetzen, kann später vor Gericht nicht abschließend geklärt werden, da beide Männer sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Also an dieser Stelle kurzer Disclaimer. Scheinbar hat es an diesem Abend noch weitere Gespräche darüber gegeben zwischen den beiden, dass das ja irgendwie alles ganz gut passen würde, wenn der Arno, der Vermieter, plötzlich nicht mehr da wäre. Es wurde wohl so ein bisschen rumgesponnen, was man nicht alles mit dem Geld aus verkauften Dingen tun könnte. Und ja, zumindest sind beide gleichermaßen an diesem Abend wohl interessiert daran, Arno aus dem Weg zu räumen. Und im Zuge dieses Planes oder dieser zumindest Vorbereitung auf das, was möglicherweise jetzt bald stattfinden könnte, da denkt Martin schon über ein Alibi nach. Und zwar so frühzeitig, dass er seine Frau darum bittet, doch ihren Cousin und dessen Frau aus Polen quasi nach Dülmen einzuladen. Sie schreiben ihn, wir vermissen euch schrecklich, kommt uns doch mal besuchen. Und die Antwort von dem Cousin und seiner Frau, aber natürlich total gerne, wir würden euch wirklich unfassbar gerne besuchen kommen. Das Problem ist nur, das Geld dafür haben wir nicht. Und offenbar ist das auch genau die Antwort, auf die Martin ja gehofft hatte, die er erwartet hat, weil er sie wohl kennt. Er gibt nämlich an, dass er ohnehin demnächst noch einmal in Richtung Polen auf Natur unterwegs sei und er könne die beiden dann einfach einsammeln und mit nach Dülmen nehmen. Es ist der perfekte Plan, um ohne Fragen aufzuwerfen, ein paar Tage abzuhauen, sobald es nötig wird. Er spekuliert darauf, dass Arno vermutlich ein paar Tage fehlen könnte, ohne dass ihn jemand vermisst meldet. Schließlich wohnt er ja mit niemandem zusammen. Und wenn es dann soweit ist, so sein Gedankengang, dann wäre er schon längst außer Landes und somit auch aus dem Schneider. Kurze Frage an dieser Stelle. Was hältst du bisher von dem Gedankengang dieser Schlussfolgerung und den Ideen, die so gefasst wurden?
Auf jeden Fall relativ kreativ. Das ist jetzt keine Aussage oder ein Alibi, was ich vorher schon mal gehört habe, wo man, also er denkt auf jeden Fall drüber nach, aber das ist ja auch gleichzeitig vielleicht das Problem.
Vielleicht. Ja, ich bin gespannt, was du am Ende des Falles sagen wirst, aber ich für meinen Teil finde, man hat hier zwar irgendwie angefangen, was zu überlegen, aber so richtig bis zum Ende nachgedacht hat man dann halt auch nicht.
Also sicherlich nicht in letzter Konsequenz alles durchgespielt. Nur halt, wie könnte ich mir ein Alibi verschaffen?
Ja, aber schauen wir erstmal weiter. Am Dienstag, dem 1. Februar, kommen dann auch endlich die Ersatzteile des Sprinters an, die Martin und Adam prompt in der Garage einbauen wollen. An diesem Tag soll nun auch ihr vermeintlich ausgeklügelter Plan stattfinden. Arno soll sterben. Pünktlich zu 17 Uhr geht Arno wie jeden Tag zur Bibliothek vorbei an den beiden Männern. Der Sprinter wird im Anschluss kurzerhand umgeparkt und so positioniert, dass die Garage und der Eingang der Bibliothek zumindest sichtbar versperrt sind. Danach schalten sie am Stromkasten sowohl den Strom in der Garage als auch in der Bibliothek ab, Und dieser Stromkasten hängt eben in der Garage. Für Arno wird es somit in seiner Bibliothek schlagartig dunkel, für die Männer in der Garage aber auch. Es ist ja auch, wie gesagt, Anfang Februar und um 17 Uhr ist es da eben schon auch außen sehr dunkel. Und Arno kommt jetzt in diesem Moment, genau wie von den beiden Männern geplant bzw. erhofft, tastend in die Garage gelaufen, um den Strom an dem Stromkasten wieder einzuschalten. Und dabei läuft er nichtsahnend in eine tödliche Falle. Vermutlich ist es Adam, der Arno nur Augenblicke später mit voller Wucht eine Wagenheberstange gegen den Kopf knallt. Erst einmal, dann zweimal und letztlich mindestens 9-mal. Ob Arno bereits nach dem ersten Hieb am Boden liegt und vielleicht sogar bewusstlos ist, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ist allerdings seitens der Rechtsmedizin später so anzunehmen. Kaum ein Knochen in Arnos Kopf bleibt an diesem Tag heil. Jedem Menschen sollte bei solch einer Brutalität klar sein, dass man das nicht überleben kann. Dennoch kann die Rechtsmedizin später feststellen, dass jemand zusätzlich auf Arnos Brust getreten bzw. auf seinen Brustkorb gesprungen sein muss. Sowohl das Brustbein als auch mehrere Rippen werden ihm dabei gebrochen. Während dieser Tortur atmet Arno weiterhin so gut es geht, nun jedoch weniger Luft als sein eigenes Blut ein. Final wird er noch ein wenig gewürgt, wohl nicht erwürgt, aber es gibt wohl Würgemale an seinem Hals. Versterben tut Arno jedoch nach wenigen Minuten an dem schweren Schädelhirntrauma, das ihm zugefügt wurde. Als die Männer fertig sind, greifen sie sich eine herumliegende Filzdecke, wickeln Arnos Körper darin ein und hieven ihn in den passend geparkten Sprinter. Um bei Olivia und den Kindern keine Fragen oder gar Misstrauen aufkommen zu lassen, tun sie im Anschluss so, als wäre gar nichts passiert. Um die Entsorgung der Leiche, so sind sie sich einig, da kümmern sie sich später. An einem ganz normalen Abend, wie dieser auch einer sein sollte, zumindest vor den Augen der restlichen Familie, kümmert sich Martin liebevoll um die restlichen Kinder und auch um seine Frau. Er macht das Abendessen, er spielt noch mit seinen beiden Zwillingen und er schaut gegen circa 19 Uhr noch einmal gemeinsam mit ihnen das Sandmännchen. Im Anschluss geht es für die Kleinen sofort ins Bett und in der Zwischenzeit kommt auch eine Nachbarin kurz vorbei, die ihre Tochter vom Spielen mit Olivias Tochter abholt. Auf sie wirkt Martin wie immer, vielleicht etwas kurz angebunden, aber eigentlich eben nichts auffällig. Niemand schöpft an diesem Abend Verdacht, außer vielleicht Dana, Arnos Lebensgefährtin, denn während die beiden Männer so tun, als wäre alles wie sonst, fällt ihr auf, dass es eben nicht so ist. Und das wiederum ahnen die beiden Männer nicht. Unbehelligt machen sich Martin und Adam an diesem Abend gemeinsam in den Sprinter und auf den Weg, um die Leiche zu entsorgen. Sie fahren auf die A1 bis nach Greven und von dort aus auf den Feld- und Wirtschaftsweg bei Gimte. Und dort, unter einer Eiche, legen sie dann Arnos Körper ab. Sie verdecken sein Gesicht und werfen dürftig noch ein paar Blätter auf seinen Leichnam. Und dann machen sie sich wieder vom Acker. Was sie dabei aber nicht beachten, mindestens 2 Blätter dieser Eiche finden ihren Weg in den Sprinter, vermutlich unter den Schuhen der beiden. Auf einem davon wird später sogar das Blut von Arno zu finden sein und es ist somit ein unumstößlicher Beweis. Zurück zu Hause versucht man dann, so gut es geht, das Blut und auch weitere Spuren in der Garage vor allem zu beseitigen. Also vorher hatte man schon so grob alles zusammengewischt, aber jetzt gibt man sich nochmal ein bisschen mehr Mühe. Auch die Lappen, mit denen sie das Ganze gemacht haben, werden danach entsorgt. So richtig gut hat ihre Putzaktion allerdings nicht geklappt. Zumindest nicht so gut, dass die Polizei nicht am Ende eben nachweisen könnte, was dort passiert ist und dass Arno dort verblutet sein muss. Und bevor die Polizei allerdings aktiv werden kann oder könnte, wollen Martin und Adam ja schon längst in Polen sein. Noch in der gleichen Nacht packen sie daher ihre Taschen und gehen vorab noch mit Arnos Schlüssel durch die Bibliothek und auch sein Haus. Sie schnappen sich 80 Euro Bargeld, 2 Laptops ebenso wie den Autoschlüssel des silbernen Lexus. Denn der soll auch mitgenommen werden, um ihn natürlich in Polen zu verkaufen. Und mit ihrer Beute machen sich die Männer dann auf den Weg, Martin im Sprinter, Adam im Lexus hinterher. Olivia scheint trotz der räumlichen Nähe von all dem nichts mitbekommen zu haben. Sie ist vermutlich ganz glücklich, dass Adam jetzt mit ihrem Mann nach Polen fährt, denn sonst wäre sie mit ihm und den Kindern zu Hause alleine geblieben. Noch auf der Fahrt nach Polen meldet sich Adam wohl bei Bekannten, denen er sowohl die Laptops als auch das Auto zum Verkauf anbietet und das mit Erfolg. Doch während ihr Plan, was den Verkauf der Sachen angeht, zu funktionieren scheint, haben sie mit einer Sache nicht gerechnet. Und zwar, dass jetzt schon nach Arno gesucht wird. Ich fasse an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Dienstagabend hat sich die Tat ereignet und noch in der Nacht sind die beiden losgefahren. Schon am nächsten Tag sucht die Polizei aktiv nach Arno und nimmt durch Bettinas Aussage auch die Familie O. nochmal genauer ins Visier. Und auch, dass die Leiche bereits am Freitag gefunden wurde, ist vermutlich sehr viel früher, als die beiden Männer sich erhofft oder zumindest darauf spekuliert hatten. Als die Polizei dann bei Olivia vor der Tür steht, schreibt sie im Anschluss ihrem Mann eine SMS und fragt ihn, hast du etwas damit zu tun? Er beschwichtigt sie und streitet alles ab. Ein mulmiges Gefühl scheint sie dennoch zu haben, das sich auch dann nicht verflüchtigt, als die Polizei erneut vor der Tür steht. Sie schauen sich erst einmal in dem Haus um, doch so eine richtige Durchsuchung mit Beschluss, die findet erst statt, als die beiden Männer Tage danach bereits wieder aus Polen zurück sind. Auch der Sprinter wird in diesem Zuge natürlich genauer unter die Lupe genommen und siehe da, gleich mehrere Spuren lassen sich finden. Neben den gerade schon angesprochenen Eichenblättern im Sprinter, einem blutgetränkten Pullover von Adam und den Blutspuren in der Garage zeichnet sich für die Ermittler ein wirklich eindeutiges Bild ab. Martin und Adam sind mit größter Wahrscheinlichkeit in den Tod von Arno Kupka involviert. Alle weiteren Details gilt es nun herauszufinden. Umgehend werden die beiden natürlich im Zuge dessen auch festgenommen und zunächst in U-Haft gebracht. Und das Verhalten der beiden Männer könnte zu Beginn kaum unterschiedlicher sein. Martin, der versucht Ruhe zu bewahren und er verweigert auch erstmal die Aussage. Adam hingegen, der packt direkt in seiner ersten Vernehmung aus. Er erzählt ihnen ganz frei davon, wie Martin diese gesamte Tat allein geplant und auch begangen habe. Erst als Arno bereits tot in der Garage lag, da sei er dazugekommen und wurde von Martin gezwungen, ihm beim Abtransport der Leiche zu helfen. Er selbst habe mit der Tat somit nichts zu tun und das beteuert er auch wiederholt. Noch vor Prozessbeginn bricht dann aber auch Martin sein Schweigen. Ich hätte super gerne da so ein bisschen Mäuschen gespielt. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass die Ermittlenden in diesem Fall gesagt haben, Junge, so sieht's aus. Dein Kollege hat schon ausgepackt. Möchtest du nicht auch jetzt langsam reden? Und ähnlich wie Adam sagt er jetzt, er hat mit der Tat rein gar nichts zu tun. Adam trage die alleinige Schuld an allem. Er habe die Tat geplant. Er habe die Tat ausgeführt und er sei höchstens dabei gewesen, als die Leiche entsorgt worden ist. Nachdem die Ermittlungen dann soweit abgeschlossen sind, kommt es im Herbst 2011 dann eben zu dem Prozess vor dem Landgericht hier in Münster. Hier gilt es nun anhand von glaubhaften Zeugenaussagen und Gutachten festzustellen, wie sich die Tat wirklich zugetragen hat. Denn weder Martin noch Adam geben zu diesem Zeitpunkt die Tat zu. Weiterhin schiebt der eine dem anderen die Schuld in die Schuhe. Die Kammer hingegen ist sich recht schnell sicher, dass sich alles so zugetragen hat, wie ich das jetzt bisher auch geschildert habe. Ein Blutspurenexperte sagt zum Beispiel aus, dass der blutgetränkte Pullover von der Person auch getragen worden sein muss, die mit der Wagenheberstange auf Arno eingeschlagen hat. Da dieser Pullover nicht nur Adam gehört, und auch nur seine DNA außer dem Blut von Arno darauf zu finden sind, ist man sich relativ sicher, dass Adam eben diese Schläge ausgeführt hat. Dieser Pullover, das versucht er jetzt dann auch noch so ein bisschen zu drehen, den habe er Martin ausgeliehen. Martin habe den Pullover von ihm getragen und tatsächlich wurde auch geschaut, ob das irgendwie möglich sein könnte. Aber wie gesagt, es gibt weder DNA, also keine einzige Haut- oder Haarschuppe von Martin an diesem Pullover. Außerdem wäre ihm dieser Pullover wirklich sehr viel zu groß gewesen und hätte ihn womöglich in der Tatbegehung, so wie man das jetzt angenommen hat, behindert. Ja, und damit ist auch quasi schon die Tatbeteiligung von Adam bewiesen. Bei Martin stellt sich das mit den handfesten Beweisen allerdings etwas anders dar. Bei ihm ist es mehr so eine Kette an Indizien, die ihn mit dieser Tat in Verbindung bringen. Laut Auffassung der Kammer hat eigentlich nur er nämlich ein richtiges Motiv für die Tat. Denn wie gesagt, Adam, der kennt ihn vielleicht seit ein paar Wochen und würde man jetzt nur für so ein Auto oder Laptops eigentlich jemanden umbringen. Die Kammer denkt, ja, wahrscheinlich gibt es Menschen, die sowas machen würden, aber das viel größere Motiv wäre doch in diesem Moment, dass dieser Hausverkauf dann möglicherweise stattfinden könnte. Außerdem geht die Kammer davon aus, dass Martin auch den Sprinter mit der Leiche zum späteren Fundort gefahren haben muss. Denn Adam ist absolut nicht ortskundig, der kennt sich dort gar nicht aus. Der hätte wahrscheinlich nicht mal mit Mühe und Not diesen Ablageort gefunden. Und auch das vermeintliche Alibi mit der Fahrt nach Polen und dem Besuch von Olivias Cousin, das seien ja seine Ideen gewesen. Und aufgrund all dieser, ich sag mal, Kleinigkeiten, die Martin allerdings ohne Zweifel zugeordnet werden können, kommt man zu dem Entschluss, dass er Mittäter und nicht nur Beihelfer zu einem Mord war. Es gab also hier einen Plan, der von beiden gleichermaßen befolgt wurde, egal wer am Ende zugeschlagen hat. Wer jetzt diese Tritte, den Sprung auf den Brustkorb und dieses Würgen zu verantworten hat, das lässt sich letztlich nicht genau sagen, ist aber für die Urteilssprechung am Ende auch eigentlich gar nicht wirklich ausschlaggebend. Daher folgt die Kammer am Ende auch natürlich nicht den Forderungen der beiden Verteidiger. Diese hatten für ihre Mandanten nämlich jeweils einen Freispruch gefordert, da laut ihren Angaben der jeweils andere Angeklagte der Haupttäter gewesen sein soll. Von einer gemeinsamen Tatausführung ist hier also nicht die Rede. Das stellt lediglich die Staatsanwaltschaft so vor. Ja, und am Ende wird noch 2011 das Urteil im Namen des Volkes verkündet. Sowohl Martin als auch Adam werden wegen des Mordes an Arno Kupka zu lebenslanger Haft verurteilt. Gleich zwei Mordmerkmale sieht das Gericht in der Tat verwirklicht. Zum einen natürlich die Heimtücke und zum anderen die Habgier. Arno Kupka wurde in eine Falle gelockt. Seine Arg- und Wehrlosigkeit wurde bewusst herbeigeführt und ausgenutzt, nur um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Die besondere Schwere der Schuld wurde im Übrigen in diesem Fall nicht verhängt und auch das Mordmerkmal der Grausamkeit wurde zwar im Prozess wohl diskutiert, aber es konnte eben nicht zur Genüge belegt werden. Hierfür hätte Arno nämlich eindeutig für längere Zeit noch bei Bewusstsein gewesen sein müssen. Er hätte diese Tat ja durch die Grausamkeit erfahren müssen und das ist eben nicht nachweisbar und eher das Gegenteil wird ja angenommen und zwar, dass er schon ja vielleicht sogar nach dem ersten Schlag bewusstlos gewesen sein könnte und somit entfällt dieses Merkmal. Und am Ende gehen beide Männer in Revision, aber die Revision wird abgelehnt und somit ist das Urteil rechtskräftig. Ich weiß nicht, wo die beiden heute stehen, aber ich gehe davon aus, dass sie auch weiterhin, wie geplant, in der JVA einsitzen. Ja, Stefanie, und damit sind wir am Ende des heutigen Falls. Und ich hätte gerne deine Gedanken dazu.
Erstmal finde ich es krass, dass ich von diesem Fall noch nie gehört habe.
Ja, ich auch.
Als du nämlich gesagt hast, ich mache übrigens einen Fall, der hier in Münster verhandelt wurde und der in Dülmen passiert ist und das ist ein Raubmord, war ich so, ich habe mein Gehirn durchforstet.
Jede Schublade einmal aufgemacht.
Ich dachte eigentlich auch, dass ich alle veröffentlichten Urteile vom Landgericht kenne, also dass ich halt weiß, welche das sind. Offensichtlich nicht. Also die veröffentlichten Mordurteile, das, also nicht alle Urteile, die jemals. Ne?
Ich dachte aber schon.
Offensichtlich ist das nicht der Fall und umso spannender fand ich es jetzt, weil ich gar nicht wusste, was, also womit ich zu rechnen habe, wo es hingeht und was am Ende dabei rauskommt. Der Fall ist, also macht mich ehrlich gesagt ein bisschen wütend, weil dieser Mord komplett kaltblütig und unnötig war. Also es war ja nicht mal so, dass es irgendwie, dass sie regelmäßig, naja gut, vielleicht hatten die ein bisschen Streit, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt krasse Hassgefühle waren. Oder
gar nicht.
Oder auch, dass er wirklich erwarten konnte, dass wenn Arno tot ist, dass er dieses Haus dann kaufen kann. Das ist ja auch eine völlig falsche und komische Annahme.
Ja, das ist das, was mich am meisten dabei abfuckt. Also
dass es einfach eine dumme Ausgangslage war, ja. Weil es einfach ja, verkehrt war.
Also letztlich hat dieser Mord nur für das verkaufte Auto, das im Übrigen mit einem polnischen Kennzeichen später wieder gefunden und beschlagnahmt wurde, stattgefunden und für die zwei Laptops, die verkauft wurden.
Ja, für nix.
Ja, und diese 80 Euro Bargeld, ja, die man da hat entwenden können. Wie gesagt, wir haben schon häufig über das Mordmerkmal der Habgier gesprochen und wie wenig wir das persönlich nachvollziehen können. Aber in diesem Fall wird es ja dann irgendwie gefühlt noch dümmer.
Ich kann es auch gar nicht irgendwie anders ausdrücken, aber ich habe halt das Gefühl, dass Martin, dessen Idee das ja hauptsächlich gewesen zu sein scheint, einfach dumm ist. Also es tut mir leid, aber anders kann ich es mir nicht erklären. Also es gibt ja weder Hand noch Fuß an diesem ganzen Plan auch.
Ja, ich frage mich halt, also wie man mit effektiven etwas mehr als 60 Euro in seinem Namen, die ja dann eigentlich auch nicht mal 60 Euro in seinem Namen sind, weil sie auf mehreren Konten mehrere tausend in den Miesen sind, überhaupt darüber nachdenken kann, ein Haus kaufen zu wollen. Ja,
das ist auch, das habe ich mich auch gefragt, woher will er denn das Geld dafür haben? Und man muss halt sagen, für ein Haus 520 Euro Miete ist nix, also besser wird's nicht.
Nee. Das stimmt.
Ich meine, klar, das war vor über 10 Jahren und in Dülm und sicherlich waren die Mieten da günstiger, als sie das jetzt sind hier in der Gegend. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass du damals nichts Vergleichbares für das Geld bekommen hast.
Ein Haus.
Fast geschenkt.
Ein Haus. Ich habe, also manche WG-Zimmer hier in Münster ja, haben noch vor 10 Jahren ungefähr so viel gekostet wie dieses ganze Haus.
Ja. Also die wussten wirklich gar nicht zu schätzen. Und auch, dass sie sich so daneben benommen haben, dass die Kinder da einfach immer bei ihm durch den Garten getobt sind oder dass sie da irgendwas zugemüllt haben auf seinem Grundstück auch. Das geht gar nicht. Was ist denn mit den Leuten los?
Ja.
Also ein bisschen Respekt einfach. So.
Hä? Ja, und ihn dann auch noch Hitlerreck zu nennen.
Ja, eben. Also, so als würde er sich anstellen. Das ist halt sein gutes Recht. Er vermietet sein Grundstück an die und die dürfen es halt nutzen. Aber bitte doch vernünftig. Und vor allem, wenn man, klar, hat man manchmal unterschiedliche Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben, sag ich mal, auf einem gleichen Grundstück, aber dann sollten sie doch das ja verstehen und respektieren und umsetzen, was Arno ihnen dann eben sagt, so bitte nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er da hingegangen ist und gesagt hat, ey, nimmt eure scheiß Blagen hier von meinem Rasen, sondern wahrscheinlich eher, ja, das ist hier mein Rasen und ich brauche hier meine Erholung und meine Ruhe und ihr dürft gerne in eurem Teil des Gartens dann was machen, aber in meinem bitte nicht.
Ja.
Also auf eine höfliche und eloquente Art und Weise.
Ja. Ich gehe davon aus, dass er das immer so getan hat. Wie gesagt, alle Aussagen, vor allem von Bettina, seiner Haushälterin, sind in die Richtung gegangen, dass er wirklich mehr als fair war und so vom Gefühl her waren eben auch viele Leute ein bisschen ungläubig darüber, dass er für diesen Spottpreis und bei den ganzen Umständen, die jetzt schon über die Jahre passiert sind, das ganze Haus immer noch weiter an die vermietet.
Ja, das ist ja, also das hat mich auch gewundert, aber das zeigt ja eher, was er für ein Mensch ist.
Total.
Wie bist du eigentlich auf den Fall aufmerksam geworden?
Boah, gute Frage. Ich glaube, ich hatte eigentlich nach einem anderen Fall gesucht und irgendwie ist er mir auf einmal, dann ist mir so ein Artikel in die Hände gefallen.
Ah, das ist
der, der Klassiker. Und dann ich so, oh, das ist doch irgendwie interessant. Und dann habe ich gesehen, Landgericht Münster, dann wusste ich, ah, okay, die sind wirklich top, was das Hochladen auch von den Rechtsprechungen angeht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Urteil finde, ist relativ groß. Und da habe ich so gedacht, Urteil ist da. Es gibt so einen kurzen Beitrag von Lokalzeit Mordorte dazu. Habe ich dann auch gefunden. Und wie gesagt, aus unserer Lokalpresse hier gab es auch super viele Artikel dazu. Weshalb da schon einiges bekannt war. Aber ich muss auch sagen, dass sich viele der Berichte tatsächlich nicht unbedingt mit dem Urteil gedeckt haben immer. Das war ein bisschen bizarr. Okay. Aber
Du hast dich ans Urteil gehalten.
Ich habe mich dann ans Urteil gehalten in den Fällen, ja.
Okay, ja, sehr spannend. Danke, dass du den Fall erzählt hast.
Ja, du, immer wieder gerne, ne?
Ja, dafür bist du da.
Mein Job.
Und damit sind wir dann am Ende des heutigen Falls angelangt.
Also Zeit für eure Meinung und eure Kommentare zu dem Fall.
Ah ja.
Das auch, ne?
Ja, das würde uns natürlich sehr interessieren, was ihr zu sagen habt. Das interessiert uns immer. Und das könnt ihr uns wissen lassen in den Kommentaren unter dieser Folge oder bei Instagram unter Menschen und Monster.
Exaktamente. Und jetzt hätten wir aber, glaube ich, beide Bock, trotzdem nochmal auf einen Comic Relief. Ist das richtig?
Ja. Darauf hätten wir Lust. Wow, da sind übrigens Menschen drauf gemalt auf diesem Witzerkalender, den wir gekauft haben.
Oder Monster.
Ja, das kann man bei manchen nicht unterscheiden. Das sind auf jeden Fall sehr hässliche Menschen. Ich bin aber nicht judgy, keine Sorge.
Also sind auch nur gezeichnete Menschen. Also.
Ja. Gemalt, habe ich ja gesagt.
Ach so, oh, Entschuldigung.
Der Hasenbauer hat sein Haus gegen Brand versichern lassen. Als die Verträge unterschrieben sind, fragt er den Versicherungsvertreter, warum lachst du?
Ich weiß nicht.
Es war noch überhaupt nicht witzig.
Der Hasenbauer?
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was das bedeuten soll und welchen Unterschied das macht. Also ist es ein Hase, der Bauer ist? Oder ist es ein Bauer, der Hasen züchtet?
Ja.
Aber dann heißt es doch Hasenzüchter. Das hat doch mit Bauer nichts. Oder ist es jemand, der Hasen baut?
Ich glaube eher nicht.
Aber ist ja auch egal. Diese Person hat sein Haus jedenfalls gegen Brand versichern lassen. Als die Verträge unterschrieben sind, fragt er den Versicherungsvertreter, was würde ich denn kriegen, wenn mein Haus morgen abbrennt? Sagt der Versicherungsvertreter, so viel ich weiß, etwa zwischen 5 und 8 Jahren.
Oh, okay. Ja, souverän. Das ist jetzt so nicht so mega witzig, aber
ja, also ich
finde
die
Frage nach
konnte.
Dem Hasenbauer, das ist schon, glaube ich, das Witzigere daran.
Okay. Fragt ein Arbeitskollege den anderen, sag mal, du hast doch die gleiche Wohnung wie ich. Wie viele Rollen Tapete hast du für den Flur gekauft? 10 Rollen, erwidert der Kollege. Nach einer Woche treffen sie sich wieder. Du bist schon wieder am Lachen.
Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Ja, dann sag mal.
Ja, dass der eine sagt, hä, wieso brauchtest du 10 Rollen? Ich brauchte nur 5. Und dann sagt der andere, ja, ich hatte auch 5 übrig.
Ja, genau. Das ist richtig.
Ah, wie dumm. Ich habe das Gefühl, das ist was, das könnte uns auch passieren.
Oh well, ich habe hier noch was, was gut passt zu dir. Vielleicht auch zu uns, aber mehr zu dir. Ich sehe dich da. Kommt ein Mann in die Bücherei. Ich hätte gerne das Buch Die Überlegenheit des Mannes. Die Bibliothekarin. Fantasie und Utopie finden Sie im 1. Stock.
Ja, das wäre ich. Ich wäre die Bibliothekarin, die ihm das sagt.
Okay, einen habe ich noch. Also irgendwie ist heute nicht so witzig, aber
ja, das ist okay.
Du fängst halt voll einfach an zu lachen wieder. Im Wartezimmer eines Nervenarztes führt sich einer wie Tarzan auf. Fragt ihn ein anderer Patient, wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass Sie Tarzan sind? Im Brustton der Überzeugung kommt die Antwort, der liebe Gott. Da steht ein Dritter auf und fragt empört, was soll ich gesagt haben? Okay, du hast nicht gelacht, schade.
Das verstehe ich nicht.
Die sind halt alle psychisch erkrankt und bilden sich, also haben irgendwelche Wahnvorstellungen. Und der eine denkt, er ist Tarzan.
Ach so, ich dachte beim Neurologen.
Ja, könnte man auch meinen. Also Nervenarzt ist irgendwie ein sehr altertümliches Wort. Ich glaube, sie meinen Psychiater.
Okay, ich dachte jetzt Neurologe, deswegen dachte ich, das ergibt keinen Sinn. Wieso ja, hört der eine schlecht und warum ist er beim Neurologen? Aber ja, gut.
Oh, ja.
Hätten wir das geklärt.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört gerne unseren anderen Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall, wobei der Fall diese Woche nicht so ungelöst ist oder zumindest habe ich so ein bisschen gecheatet und habe hauptsächlich über einen gelösten Fall gesprochen, der mit dem ungelösten vielleicht zu tun hat, vielleicht auch nicht.
Aha,
Vorschau für dich. Ansonsten, ja, hoffen wir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Host und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!